Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Jürgen König. Vor dem 31. Jahrestag des Mauerfalls will ich sprechen mit Thomas Krüger, dem Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung. Wie schauen wir inzwischen auf diesen 9. November 1989, auf die daraus entstandene deutsche Einheit zurück? Welche Erinnerungs- und Gedenkkulturen haben sich herausgebildet? Welche Perspektiven, welche Narrative? Darum soll es in den heutigen Kulturfragen gehen. Herr Krüger, schön, dass Sie da sind.
Einen schönen guten Tag.
Jede Generation erzählt die Vergangenheit neu, heißt es auf Ihrer Website. Wie wird die Geschichte der deutschen Einheit derzeit erzählt?
Sie wird sehr vielfältig erzählt, weil man immer gucken muss, wer mit welchen Erfahrungen welche Geschichte erzählt. Menschen mit Migrationshintergrund erzählen eine ganz andere Geschichte der deutschen Einheit und der Veränderungsprozesse, die damit verbunden waren, als eine Person, die den Bau der Mauer und vielleicht auch den Fall der Mauer erlebt hat und deshalb einen ganz anderen Erfahrungshorizont hat. Wenn wir uns die puren Zahlen angucken, dann werden wir schon sehen, dass selbst die Ostdeutschen nicht einheitlich an die deutsche Einheit und an den Fall oder auch Bau der Mauer erinnern, weil es gibt Systemträger, die haben den Bau der Mauer nicht als Ohnmachtserlebnis in Erinnerung. Andere Menschen haben es durchaus als Ohnmachtsgeschichte in Erinnerung. Dann ist sozusagen der Fall der Mauer eigentlich keine Ohnmachtserinnerung, sondern eher eine Befreiungserinnerung. Aber eine Generation, die das alles gar nicht erlebt hat, geht natürlich komplett anders mit diesen Themen um. Wenn Sie heute meinen Sohn oder Ihre Tochter fragen, dann kommen Sie sofort auf den Punkt, dass man bei Mauer eher an die Trump-Mauer zwischen den USA und Mexiko denkt oder an die Grenzbefestigung in Jerusalem, die noch höher als die Berliner Mauer ist. Aber im Kern sind alle diese Mauern ganz andere historische und auch materielle Ereignisse. Und das sozusagen auszudifferenzieren, ist sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite ganz wichtig, dass man einen öffentlichen Diskurs darüber führt.
Sie haben die Menschen mit Migrationshintergrund angesprochen. Welche Erinnerungskultur, Erinnerungsverständnis, Geschichtsverständnis, welche Narrative gibt es dort?
Es ist ganz dramatisch, was viele Menschen mit Migrationshintergrund Anfang der 90er Jahre erlebt haben. Denn die 80er Jahre waren geprägt von fortschreitenden positiven Integrationserfahrungen und Erlebnissen. Und das brach alles zusammen. Mit dem Fall der Mauer wird das Thema sozusagen der Zusammengehörigkeit wieder ein exkludierendes. Es ist eine ganz große Gruppe, nämlich die sogenannten Ostdeutschen, die erfunden werden als Gruppe, die sich sozusagen vordrängeln, wenn man so will, was Zusammengehörigkeit betrifft. Und viele Menschen mit Migrationshintergrund haben deshalb die frühen 90er Jahre als eine ungerechtfertigte Zurückstellung ihrer Anerkennung, ihrer Wertschätzung erlebt. Und das hat sich auch ökonomisch gezeigt. Auf dem Ausbildungsmarkt hier in Berlin sind natürlich die Brandenburger Jugendlichen vorgezogen worden, wenn es darum ging, in bestimmten Handwerksbetrieben oder Unternehmen Ausbildungsplätze zu besetzen. Und viele der jungen Menschen mit Migrationshintergrund haben in die Röhre geguckt. Ich erinnere mich, ich war damals Jugendsenator in Berlin. Das war eine Riesenherausforderung. Es mussten staatlicherseits sogenannte Warteschleifenprogramme aufgelegt werden, um viele dieser Jugendlichen aufzufangen. Und das ist keine besonders konstruktive Erinnerungen, die Menschen mit Migrationshintergrund aus dieser Zeit schöpfen.
Im Bericht zur Deutschen Einheit 2018 schrieb Iris Gleike, das Thema Ost-West würde bei, Zitat, den jungen Leuten gar keine Rolle mehr spielen. Ist das jetzt sehr pauschal gesagt, weil es diese Differenzierung, von der Sie eingangs sprachen, eben außer Acht lässt? Ist das dennoch ein Befund, der bis heute gültig ist?
Nein, da muss man auch etwas differenzieren. Das hat damit zu tun, dass bestimmte Haltungen und Positionen in sogenannten Kultur- und Sozialräumen reproduziert werden. Das heißt, junge Leute, wenn sie in Vorpommern leben, übernehmen natürlich auch Erkenntnisse oder Haltungen oder Einschätzungen der älteren Generation in ihrer Region und reproduzieren diese Positionen. Das heißt, nicht jeder junge Mensch geht entspannt mit dem Thema deutsche Einheit um. Das hat auch damit zu tun, dass in den Familien teilweise gravierende Erfahrungen gemacht worden sind. 80% der Ostdeutschen haben in den frühen 90er Jahren entweder ihren Job verloren oder mussten nochmal neu anfangen, mussten auf die Schulbank Berufsabschlüsse nachholen, die nicht anerkannt waren. Und das macht was mit den Menschen, wenn sie sich so zurückgesetzt oder nicht wertgeschätzt und anerkannt fühlen. Und das ist alles durch die Prozesse und die Normierungen im Prozess der deutschen Einheit zustande gekommen. Und man kann sagen, die Norm hat der Westen gesetzt. Und das führte dazu, dass sehr viele Ostdeutsche, die weder sozusagen zu den Tätern noch zu den Opfern in dem DDR-Regime zu zählen waren, einfach sich ungerechtfertigt behandelt fühlen. Trotzdem diese Befreiungserfahrung von 89, ja, hatten und deshalb sehr kauzig geworden sind. Auf der einen Seite, sagen wir mal, eine Staatsdistanz. Man tritt dem Staat gegenüber skeptisch über. Das hat man in der DDR schon gelernt. Vorsicht, nicht zu nah. Auf der anderen Seite aber vom Staat alles erwarten. Und diese sozusagen Dissonanz, die kennt man eigentlich kulturell gesehen im Westen so nicht. Und deshalb würde ich sagen, gerade auch bei jungen Leuten, die in solchen Kontexten groß werden und eben nicht in die großen Städte der Bundesrepublik abwandern, dass diese Menschen sozusagen zu differenzieren sind von denjenigen, die halt ihren großen integrativen Weg machen, weshalb man nicht generationsspezifisch eine solche These durchhalten kann, aus meiner Sicht.
Kauzig, sagen Sie, sprechen von einer allgemeinen Skepsis gegenüber staatlichen Institutionen, dazu passt der jüngste Bericht des Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Marco Wanderwitz, der sehr viel Furore gemacht hat, nicht zuletzt nur wegen einzelner Äußerungen, die Herr Wanderwitz dann auch danach noch gemacht hat. Kern der Geschichte, man habe es mit verfestigtem Protestwählerpotenzial zu tun, mit teilweise verfestigten nicht-demokratischen Strukturen. Ich zitiere aus dem Bericht, diese Menschen seien nicht durch gute Arbeit von Regierungen zurückzugewinnen. Politische Arbeit, politische Bildungsarbeit, damit kommen wir zu Ihrem Ressort. Ja, das könne man machen, aber im Grunde seien diese Menschen verloren. So der Tenor dieses Berichtes. Auch Marco Wanderwitz hat sich später unter anderem im FAZ-Podcast ganz ähnlich und noch härter geäußert. Teilen Sie seine Analyse, die ja wiederum auf einer Expertise von Fachleuten beruht. Das hat er sich ja nicht selber ausgedacht.
Also in Teilen kann ich das nachvollziehen, aber das zurückzuführen auf die Erfahrungen der Menschen in der DDR-Zeit halte ich für einen Kurzschluss. Wir wissen alle, dass sehr viele der Verwundungen der Menschen, also auch der Resilienzen gegenüber dem demokratischen Gemeinwesen, eigentlich nicht zu DDR-Zeiten entstanden sind, sondern eigentlich in den Zeiten ab 1990. Und diese Transformationsphase, also die Veränderungsprozesse, die die DDR-Gesellschaft ökonomisch, kulturell, politisch erfahren hat, die hat was mit den Menschen gemacht. Und das sozusagen rückt in den letzten Jahren stärker in den wissenschaftlichen Fokus, wird erforscht, wird hinterfragt. Und in dieser Zeit sozusagen entwickeln sich auch bestimmte Verhaltensweisen der Menschen. Also Resilienzen, Distanzen, die man nicht mit DDR erklären kann, sondern eben mit den Verwundungen dieses Transformationsprozesses. Und dieser Fakt wirft natürlich eine ganze Reihe von Fragen auf. Unter anderem die Frage, ob wir es nicht im Zuge der deutschen Einheit mit einem Prozess der Kolonisierung der Ostdeutschen, in Anführungsstrichen, die werden ja wirklich erfunden erst, also zu DDR-Zeiten hat man nie von Ostdeutschen gesprochen, aber dass dieser Prozess sozusagen der Bevormundung, einer Siegerhaltung, einer Allwissenheitshaltung von vielen Menschen sozusagen eben als ja, Verletzung, als fehlende Wertschätzung, fehlende Anerkennung erlebt wird.
Würden Sie den Begriff Kolonisierung benutzen?
Ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff. Ich habe ihn auch mal ins Gespräch gebracht. Man muss differenzieren zwischen dem Kolonisierungsbegriff, wie wir ihn aus dem Kontext von Kolonisation und der Kolonialzeit kennen. Also diesen Kontext würde ich definitiv nicht heranziehen. Aber es gibt eine Forschung von sogenannten Interdependenzforschern, insbesondere aus Südamerika. Hannibal Quintano zum Beispiel ist einer derjenigen, die sich mit diesen Fragen beschäftigt hat. Und da geht es um Transformationsprozesse. Und da spricht er von Kolonialität, sozusagen dem Fortbestehen bestimmter Unterdrückungsmechanismen, die man in einem früheren System erlebt hat. Und diese fortbestehenden Kolonialitätserfahrungen, die, glaube ich, beschreiben das relativ gut. Die Leute haben zwar die Befreiung des Falls der Mauer erlebt, aber die kommt nicht in ihrem Alltag und in ihrem Leben an. Und das ist, glaube ich, sozusagen bei einer bestimmten Gruppe der Erfahrungsgenerationen der kardinale Punkt, über den wir reden müssen und wo wir genauer hingucken müssen. Und da hilft es nichts, die DDR dafür allein verantwortlich zu machen, sondern da muss man sich an die Nase fassen. wenn man diesen Prozess seit 1990 mitgestaltet. Und das habe ich selber auch getan.
Ich fand einen Satz unter anderem in der diesjährigen Rede der Bundeskanzlerin zum 3. Oktober bemerkenswert, wo sie sagt, nach ihrer Überzeugung werde, Zitat, bis heute zu wenig gesehen, dass die Wiedervereinigung für die allermeisten Menschen in Westdeutschland im Wesentlichen bedeutete, dass es weiterging wie zuvor, während sich für uns Ostdeutsche fast alles veränderte, Politik, Arbeitswelt, Gesellschaft, Zitat Ende, Bundeskanzlerin Merkel 2021. Ich glaube, dass sie richtig liegt, fand es aber schon irgendwie auch niederschmetternd, weil es so grundsätzlich ist, dass da gewisse Lebenswirklichkeiten ganz grundsätzlich nicht wahrgenommen werden oder falsch gesehen werden oder so etwas. Teilen Sie diesen Satz von Frau Merkel?
Ich würde ihn sogar noch weiter fassen. Es ist ja nicht sozusagen nur die Zeit von 1990 bis heute, die von dieser Feststellung getroffen wird, sondern schon die Zeit sozusagen der DDR insgesamt. Ostdeutsche haben in der Zeit des Kalten Krieges genau diese Ohnmachtserfahrung gemacht. Ein Regime, was sozusagen auch noch fremdgesteuert, in diesem Fall durch die Sowjetunion, bestimmte Rahmenbedingungen gesetzt hat, in denen man sich überhaupt nicht entfalten konnte. Und diese sozusagen Last des Kalten Krieges, die ist eben einseitig auch schon im Osten getragen worden, eben über die gesamte Zeit eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da würde ich sozusagen diesen Satz von Angela Merkel, den ich im Kern richtig finde, gerne erweitern auf die gesamte Zeit. Die Lasten der Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges sind eben auch asymmetrisch von den Ostdeutschen getragen worden. Und da sozusagen fundiert letztendlich diese Erkenntnis, die sie zusammenfasst in diesem Satz. Man muss dazu sagen, nur ein Fünftel der Westdeutschen hatten Verwandte in der DDR und haben deshalb, wenn man so will, indirekt teilgehabt an dieser Asymmetrie. Und für 4/5 der Bevölkerung im Westen Deutschlands war eben Paris, London und Rom näher als Aschersleben und Leipzig und Rostock. Und das muss man einfach sozusagen in Erinnerung bringen, dass diese Asymmetrie viel längere Phasen des Vorlaufs hat und natürlich etwas mit diesen Menschen gemacht hat. Das sind ganze Generationen, die in diese Erfahrungskontexte sozusagen hineingeboren worden sind und die eben dann nach 1990 auch weiter erfahrungsmäßig, wenn man so will, ja, gedrängt wurden durch das, was an Transformation passiert ist mit den Menschen.
Unsere Gedenkkultur, Geschichtspolitik. Zunächst mal ganz grundsätzlich, es müsste nach allem, was wir bis jetzt besprochen haben, zwei Erinnerungskulturen geben. Eine Ost-, eine Westgeprägte. Ist das so?
Ich glaube, es gibt noch viel mehr. Es gibt nicht nur die eine Erinnerungskultur Ost. Jemand, der sich im System versucht hat zu arrangieren in der DDR, hat eine andere Erfahrungsgeschichte als jemand, der in einer Bürgerrechtsopposition unterwegs war oder versucht hat, als sogenannte Mitläufergeneration ein richtiges Leben im Falschen zu führen, um das mal so ein bisschen salopp zu sagen. Bezogen auf diese DDR-Erfahrung würde ich schon sagen, dass die DDR-Gesellschaft eben nicht aus Tätern und Opfern allein bestanden hat, sondern von Anfang an werden große Teile der DDR-Bevölkerung überhaupt nicht mit erinnert und ihre Erfahrungswelten thematisiert. Viel später kommt erst im Zuge der sogenannten Ostalgiewelle die Alltagskultur des Ostens in den Blick. Das wird dann ein bisschen banal anhand von Produkten, die man gekauft hat oder mit denen man gelebt hat oder den FDGB-Ferienheimen, in denen man Urlaub gemacht hat, erzählt. Aber die DDR-Gesellschaft als eine einzige uniforme Gesellschaft zu erzählen und dabei auszublenden, dass es auch queere Communities gab, dass es Vertragsarbeiter gab, die ihre Kontexte aus ganz anderen Regionen der Welt mit in die DDR gebracht haben und da auch Formen der Auseinandersetzung und des Austausches praktiziert worden sind. Man könnte viel, viel mehr Beispiele nennen. Das heißt, die Erinnerungsnarrative im Osten sind selber plural. Das trifft natürlich genauso auf den Westen zu. Und schlicht die Tatsache, dass wenn wir noch ein Stück zurückgehen und die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erinnern, das heißt Flucht und Vertreibung erinnern, werden wir darauf stoßen, dass jeder fünfte Bayer eine Flucht- und Vertreibungsgeschichte hat. Der fünfte Stamm der Bayern sind die Vertriebenen aus dem Sudetenland. Und jeder vierte DDR-Bürger, was so gut wie überhaupt nicht erinnert wird, jeder vierte DDR-Bürger ist ein Vertriebener aus den sogenannten Ostgebieten. Das heißt also, diese Dimension von nicht erzählter Erinnerung, auch von verdrängter Erinnerung, spielt natürlich auch eine Rolle und zeigt, dass sozusagen diese Differenzierung in Osterfahrung und Westerfahrung, in Osterinnerung und Westerinnerung einfach viel, viel zu kurz greift.
Carsten Krampitz, Schriftsteller, Journalist, schrieb in Politik und Kultur, die Erinnerung an die DDR ist von Grund auf gestört, Zitat, und meinte damit letztendlich schon die offizielle Erinnerungskultur, so wie sie sich manifestiert in Veranstaltungen, Gedenktagen, Gedenkorten natürlich. Hat er recht?
Ja, sie hat einen Defekt in jedem Fall, weil bestimmte Perspektiven einfach ausgeblendet oder asymmetrisch untergeordnet werden. Und damit wird bestimmten Menschen, bestimmten Gruppen in der Gesellschaft einfach Unrecht getan, indem ihre Geschichte abgewertet wird. Ein zweites Mal vielleicht sogar abgewertet wird. Und das macht was mit den Menschen. Da kommen Abwehrreflexe hoch, die sowohl sich gegen das System als solches, gegen demokratische, parlamentarische Verfahren richten, die sich gegen den Staat, gegen staatliche Institutionen richten, weil man sich einfach nach wie vor ungerecht behandelt fühlt. Und deshalb bin ich schon der Meinung, dass man sozusagen diese Störstellen ausfindig machen muss und bearbeiten muss. Wir werden nicht alles sozusagen, was in den letzten 30 Jahren passiert ist, rückgängig machen können, aber wir werden vielleicht zu einem differenzierteren Umgang mit Erinnerung und mit Gedenkkulturen kommen können. Und das erfordert aber, dass wir von unserem ideologischen Ross runter müssen, dass wir zuhören müssen, dass wir die unterschiedlichen Perspektiven wertschätzen sollten und eben auf diese Art und Weise viel mehr Luft zum Atmen in die Erinnerungskulturen unserer Nachkriegsgeschichte und auch der Zeit nach dem Fall der Mauer hineinbekommen.
Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang die Gedenkpolitik, die Erinnerungspolitik der scheidenden Kulturstaatsministerin Grütters? Was ist da in den letzten 7 Jahren passiert?
Ja, ich glaube, dass viel Sinnvolles, aber auch viel Problematisches passiert ist. Eine Reduzierung auf bestimmte Leitphänomene von Erinnerung halte ich eher für problematisch. Das wird weder den Menschen diesseits wie jenseits der Mauer gerecht, weil das Leben pluraler ist, als wir es uns eingestehen. Und ich finde, dass hier eigentlich in dem Bereich viel zu wenig an, ja, ich will mal sagen, Gestaltungsspielraum für eine plurale Erinnerungskultur geschehen ist. Ich finde, was auch so viel zu wenig beachtet worden ist, ist die Geschichte derjenigen, die mit Migrationshintergrund ins Land gekommen sind. Die werden pauschal immer einer bestimmten Gruppe zugewiesen, die sie gar nicht angehören. Gucken Sie sich die verschiedenen Zuwanderungsgruppen an, da werden Sie schon beispielsweise bei den persischen ZuwanderInnen werden Sie komplett andere Geschichten erfahren. Diejenigen, die vor dem Schah-Regime geflohen sind, diejenigen, die vor Khomeini und dem religiösen Regime geflohen sind, haben völlig unterschiedliche Erfahrungen und politische Geschichten mit in dieses Land gebracht. Und das wird so gut wie überhaupt nicht thematisiert und deshalb sozusagen werden diese Erinnerungsräume pauschal immer den Migranten zugewiesen, aber dass sich dahinter unendlich viele Geschichten, unendlich viele Perspektiven verbergen, die man eigentlich nutzbringend versuchen sollte zu aktivieren für die Gesellschaft, das halte ich für ein gravierendes Problem und da würde ich dann schon daran denken, dass die Vielfalt von Geschichte ja eine Bereicherung auch für unser Land sein kann.
Sie haben jetzt die Probleme oder die problematischen Stellen genannt. Was wären denn für Sie, wo würden Sie sagen, da ist wirklich Gutes getan worden jetzt in diesen letzten 7 Jahren? Und gleich eine nächste Frage daran, was könnte man fortsetzen, was könnte man anders machen, eine Nachfolgerin, ein Nachfolger von
Grütters? Also ich finde eine Initiative, an der Frau Grütters beteiligt war, sehr sinnvoll, nämlich die Orte der Demokratie, die positiven Orte der Demokratie stärker in den Blick zu rücken. Diese Initiative ist ja gerade auch vom Bundespräsidenten sehr stark unterstützt und vorangetrieben worden. Da gibt es jetzt eine Stiftung. Aber ich würde gleich im Status Nascendi anmahnen, dass man hier nicht wieder eine dominante Perspektive Platz greifen lässt. Gerade sozusagen die ostdeutschen Demokratieerfahrungen sollte man sozusagen auch lokalisieren und da eben entsprechende Orte, die wichtig waren für die Befreiungsgeschichte, aber auch für die Widerstandsgeschichte in der ehemaligen DDR markieren. Genauso finde ich, gehört es in eine Erinnerungskultur hinein, das Unheil und das Unglück, was vielen Menschen mit Migrationshintergrund widerfahren ist, Stichwort NSU, adäquat zu erinnern und zum Teil der deutschen Erinnerungslandschaft zu machen. Man kann sich nicht hinter der Paulskirche und dem Hambacher Schloss verstecken. Und ich glaube, dass wir in einer heute immer heterogener werdenden Gesellschaft gut daran täten, Geschichte vielfältig, also demokratisch zu erinnern. Wer heute über Geschichte redet, redet eigentlich immer über Gegenwart. Und deshalb sozusagen ist es wichtig, dass man diese Perspektiven auf die Gegenwart, diese vielen unendlichen Geschichten, die es gibt, adäquat in die Erinnerungskultur mit einbaut und so etwas wie eine multidirektionale Erinnerung, um mit Michael Rothberg, dem derzeit sehr umstrittenen Historiker, zu sprechen. Ich glaube, dass diese Formen von gleichzeitigem Erinnern uns auch aufmerksam machen auf Widersprüche, mit denen wir gelebt haben, ohne darüber nachzudenken. Oder auch Vorurteile, die wir gebildet haben, die einfach hinterfragt werden müssen. Nehmen Sie das Beispiel der deutschen kolonialen Vergangenheit. Es wird immer gesagt, von 1871 bis 1914 ist ja gar nicht so viel Zeit, um eben so viel Unheil anzurichten wie viele andere europäische Länder. Da übersieht man, dass viele Deutsche vor 1871 aber kräftigst am transatlantischen Sklavenhandel mitverdient haben. Um nur ein Beispiel zu nennen, die Augsburger Welser haben seinerzeit der spanischen Krone 20.000 Dukaten geliehen und als Gegenleistung die Statthalterschaft in Venezuela bekommen und dann über 90 Jahre transatlantischen Sklavenhandel mitbetrieben und daran verdient. Und oftmals sind die Reichtümer von damals im Sinne von Fortentwicklung bis heute lebendig. Und da sozusagen kritische Fragen zu stellen, gerade auch in einer Gesellschaft, in der diese Fragen mit einwandern, da sehe ich sozusagen noch einen erheblichen Bedarf und da folge ich diesem Theorem der multidirektionalen Erinnerung. Es muss möglich sein, gleichmäßig ungerechte Erfahrungen zu thematisieren in einer Gesellschaft, ohne das eine über das andere zu stellen, sondern jede dieser Geschichten hat ihren eigenen Raum, ihre eigene, wenn man so will, Aura, ihren Rucksack zu tragen und sollte deshalb nicht untergeordnet oder asymmetrisch verdrängt werden.
Zum Schluss noch ein Zitat von Katrin Budde, Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Kultur und Medien. Zitat: Wir brauchen einen weiten Blick auf unsere Freiheits- und Demokratiegeschichte. Wir müssen auch deren positiven und mitmachenden Ereignisse erlebbar machen. Zitat Ende. Das zielte schon auch ein bisschen auf das Einheits- und Freiheitsdenkmal. Und mit dem würde ich gerne dieses Gespräch dann auch beschließen. Wie beurteilen Sie diese diversen Debatten um das Denkmal und auch wie das Denkmal überhaupt? Ist das ein positives, wird das ein Zeichen dessen, was da erreicht worden ist?
Ja, das kann man schwer prognostizieren, weil wir reden hier über eine potenzielle Zukunft, von der wir nicht genau wissen, wie sie sich entfaltet und gestaltet.
Na gut, in Bezug aufs Denkmal, die Baustelle ist da, das wird in...
Das Denkmal wird kommen.
Wird kommen,
und,
ja.
Die Wippe. Das Denkmal wird auch in der Zukunft umstritten sein. Aber es wird sozusagen einen Blick werfen darauf, dass Geschichte im Nachkriegsdeutschland nicht nur aus der negativen Perspektive, aus den Negativfolien heraus erzählt werden kann, sondern Geschichte immer auch ihre positiven Anchorpoints hat. Und man kann sagen, dass die deutsche Gesellschaft hinsichtlich der Erinnerungskultur erwachsener wird, weil sie auf der einen Seite die unglaublichen Abgründe ihrer Geschichte, die sie im 20. Jahrhundert und auch davor produziert hat, weiterhin erinnert, aber eben auch die Überwindung von solchem Unrecht thematisiert und damit an Menschen erinnert, die sich über die Jahrhunderte eingesetzt haben für eine gerechtere Gesellschaft, für eine demokratischere Gesellschaft. Und das sind Orte wie das Hambacher Schloss, aber eben auch das Einheitsdenkmal. Und das sind die Zehntausende von Menschen, die in Leipzig am 9. Oktober über die Straße gelaufen sind, über den Ring gelaufen sind und für eine demokratische DDR gestritten haben. Und das sind Menschen, die an ganz einfachen Orten sich eingesetzt haben, oftmals als Einzelkämpfer oder in kleinen Gruppen unter dem Dach der Kirche, um eben für eine plurale, für eine vielfältige Gesellschaft zu streiten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir diese positive Erinnerung in die Gedenkkultur integrieren. Und dann kann man jede kontroverse Diskussion auch viel besser bestehen. Denn Gedenkkultur ist immer nur so viel wert, wie sie lebendig gelebt wird.
Sagt Thomas Krüger, der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Erinnerungs- und Gedenkkulturen zur deutschen Einheit war unser Thema heute in den Kulturfragen. Das Gespräch mit Thomas Krüger haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Am Mikrofon war Jürgen König.